Krauter, was ist Exodus?
Gehen wir vom Wort aus. Das ist ein griechischer Begriff, der aus zwei Teilen besteht. Ek oder ex heißt aus oder heraus. Hodos heißt Weg. Wenn wir also übersetzen Auszug, dann trifft es genau, was gemeint ist. Auszug der Israeliten aus Ägypten.
In der Bibel steht geschrieben, dass Mose die Israelis aus Ägypten herausführte. Ja. Wann war das ungefähr?
Ja, ganz genau wissen wir es nicht. Etwa 1250 bis 1200 in dieser Zeit irgendwann ist das geschehen. Und da haben wir es mit einem großen Pharao zu tun.
Wir werden das gleich weiter ausführen. Mein Name ist Christina Blumenrath. Ich begrüße Sie heute hier und freue mich, dass wir ein weiteres Kapitel in der Heiligen Schrift aufschlagen. Wussten Sie, wer Ramses II. War? Er war der größte Baumeister Ägyptens. Vielleicht haben Sie auf einer Ihrer Reisen schon mal diese Kolossalstatuen gesehen. Ich begrüße Professor Krauter. Sie sind Fachmann, was die Heilige Schrift angeht und können uns da einiges erläutern. Ramses II., wie kam er zu solch einer Hybris? Was wissen Sie von ihm?
Ja, wir wissen ziemlich viel von Ramses II. Sie haben eben schon gesagt, Frau Blumenrath, er hat Kolossalstatuen von sich errichten lassen, die mindestens 8 Meter hoch sind, manchmal auch ein bisschen mehr. Und zwar, das ist ganz entscheidend wichtig, nicht innerhalb des Tempels, sondern außerhalb. Denn in die Tempel hinein durften ja nur die Priester, das war der heilige Raum. Er hat sie außerhalb aufstellen lassen, zum Teil in einer ganzen Galerie nebeneinander. Und damit auch klar wird, wer das Sagen hat, er ist 8, 9, 10 Meter hoch und seine Frauen und Töchter, die lässt er unten anfertigen, die ihm gerade bis zum Knie reichen. Ich erkläre mir das so. Ramses will im ganzen Land ausdrücken, dass er die Macht hat, dass er der Mächtigste ist, den man sich überhaupt vorstellen kann. Er hat nicht nur diese Kolossalstatuen aufstellen lassen, sondern Tempel gebaut, zum Beispiel Abu Simbel ganz im Süden an der Grenze zum Sudan, um auch den Südländern von dort aus gesehen zu sagen, wer hier Herr im Hause ist. Er hat andere Tempel vergrößern und renovieren lassen. Er hat eine neue Hauptstadt geplant, die natürlich nach seinem Namen benannt wird. Ramses, so wie ja alle Potentaten in der Geschichte die Hauptstadt immer nach ihrem Namen nannten. Leningrad, Stalingrad, in der Antike Konstantinopolis oder Alexandria nach Alexander dem Großen in Ägypten, so auch er. Noch etwas ist erwähnenswert. Er hat in seinem Namen einen Gottesnamen. Er heißt ja Ramses. Der Sonnengott heißt Ra und das MS heißt gezeugt, was übrigens im Namen Mose auch vorkommt, aber da kommen wir gleich drauf zurück. Ramses heißt also der vom Gott Ra gezeugte.
Nochmal zurück zu Moses, der ja der Widersacher von Ramses II. War. Mit dem musste er reden, mit diesem Herrscher, von dem er diese kolossalen Eindrücke hatte. Mose, was bedeutet der Name? Hat das irgendwas zu tun mit unserem Bild von Moses aus dem Schilfkörbchen?
Ja, also zunächst mal möchte ich mich jetzt einfach mal in die Situation des Mose versetzen. Zunächst einmal des Erwachsenen. Er sieht all diese Machtsymbole, diese Tempel, diese Kolossalstatuen, weiß, dass Ramses von sich verbreiten lässt in der Propaganda, er sei gar nicht ein Sohn eines Mannes, sondern des Sonnengottes, sodass also göttliche Aura ihn umgibt. Mose weiß auch, dass Ramses wegen seiner vielen Bauten und seiner Machtentfaltung unendlich viele Sklaven braucht. Das sind die sogenannten Hapiru. Hapiru ist eigentlich nicht ein Volk, sondern heißt die Unterklasse, die Unterschicht, die Versklavten. Da dies Israeliten gewesen sind, neben anderen Völkerschaften, hat sich, so vermuten wir, aus dem Wort Hapiru das Wort Hebräer entwickelt. Der Name Mose selbst ist ein ägyptischer Name. Das sehen wir daran, dass es eine ganze Reihe von Pharaonen gegeben hat, die den Namen Thutmosis trugen. Das ist genau das Wort, um das es hier geht. Wenn die Bibel erzählt, dass er im Binsenkörbchen gefunden wurde und von einer Pharaonentochter aufgezogen wurde.
Dann hat das nur Symbolcharakter.
Richtig. Dann will das sagen, Mose war eng vertraut, das ist ganz wichtig für das, was nachher folgt, mit der Religion, den Gebräuchen des Pharao. Wenn Sie wollen, kann ich noch eine kleine Begebenheit vom Pharao erzählen.
Bitte gerne, wenn das zum Verständnis beiträgt.
Ich denke schon. Es zeigt irgendwo, dass dieser Mann machtbesessen war, wie kaum ein anderer. Hat auch unendlich lange regiert, über 60 Jahre. Es gab damals zwei Großmächte, Ägypten und zwei Ströme Land. Das waren die Hethiter. Er zog mit Heeresmacht gen Osten, an den Orontes, das ist heute in Syrien. Und dort treffen die beiden Armeen aufeinander, die des Ramses und die der Hethiter. Wir wissen heute, dass Ramses einer Niederlage knapp entronnen ist. Und jetzt gehen die beiden heim, die Hethiter und Ramses, und beide verkünden ihrem Volk großartig, dass sie gesiegt haben. Das ist ein seltener Fall aus der Geschichte, dass wir das Ergebnis von beiden in Stein gemeißelt haben. Er hat deshalb wiederum, um seine Macht zu zeigen, an den Außenwänden der Tempel, die er gebaut oder renoviert hat, in riesigen Mauern sich dargestellt, 10 Meter hoch oder so ähnlich, wie er die Hethiter am Schopfe packt und mit der anderen Hand eine Keule in der Hand und sie schlägt. Das alles hat Mose gesehen, erlebt und das kennt er. Jetzt muss er, dieser Mose, auf irgendeinem Weg in Konflikt geraten sein mit der ägyptischen Staatsmacht. Die Bibel spricht von einem Mord. Gut, es kann auch was anderes gewesen sein. Auf jeden Fall muss er fliehen und er flieht. Er flieht nach Osten, das ist auf die Halbinsel Sinai, ganz genau. Und dort hat er eine folgenschwere Begegnung. Er begegnet dort dem Priester der Midianiter. Der Mann heißt Jitro. Er verliebt sich in die Tochter des Jitro, die den schönen Namen Zipora trägt, zu Deutsch Vögelein. Ist eigentlich schade, biblische Namen unter Mädchen haben heute Konjunktur. Ich habe noch nie ein Mädchen getroffen, das den schönen Namen Zipora trägt. Ist eigentlich schade. Aber der entscheidende Punkt ist das nicht, sondern er erlebt den Kult des Gottes, den die Midianiter verehren.
Und was war das für ein Kult?
Ja, das ist der entscheidende Punkt. Zunächst einmal haben die Midianiter den Namen Jahwe gekannt. Wir sind nicht sicher, ob er Jahwe hieß. Es gibt ein paar Sonderformen. Entweder hieß er bei den Midianitern Jah am Ende mit einem H oder Jeho oder Jehu. Aber es ist auf jeden Fall die Sonderform des Namens, den dann später Gott dem Mose offenbart. Davon sprechen wir gleich. Dieser Gott ist ein ganz anderer, als die Israeliten bis dahin Gott erfahren hatten. Nämlich, dieser Gott erscheint in drei Zeichen. Rauch, Feuer und Beben.
Wobei, jetzt denke ich an Vulkan und das ist ja dann so ein bisschen Theater, weil wir ganz genau wissen, auf der Halbinsel Sinai gab es keine Vulkane. Wie geht das zusammen? Erklären Sie das.
Das ist, ja. Die Frage ist berechtigt. Die Frage haben sich die Gelehrten schon lange gestellt und deshalb gibt es eine begründete These, der ich auch anhange, dass die Midianiter ursprünglich gar nicht auf dem Sinai waren, sondern auf der arabischen Halbinsel. Das wäre also heute etwa Saudi-Arabien. Und da gibt es Vulkane. Aber die Elemente sind so klar vulkanischer Natur. Wir wissen aus der Religionsgeschichte, dass viele Völker, wenn sie einen Vulkan hatten, dort ihren Gott verehrten, dann war der Vulkan das Zeichen der Gefährlichkeit und der Unnahbarkeit des Gottes. Aus irgendeinem Grund ziehen jetzt die Midianiter weg, so denken wir, von der der arabischen Halbinsel auf die Sinai-Halbinsel. Mhm. Dort wählen sie sich einen Berg, der jetzt der heilige Berg des Gottes ist. Sie haben recht, dort gibt es Rauchfeuerbeben nicht. Jetzt stellen Sie das her. Feuer ist kein Problem. Rauch kann man erzeugen, indem man zum Beispiel nasse Stroh drauflegt. Und das Beben, das kann man durch Lärminstrumente darstellen. Nun, wenn man das so sagt, denken manche Leute, wie Sie sie auch als Frage formuliert haben, das ist Theater.
Berechtigterweise.
Ja, aber dann...
Das verwirrt ja.
Ja gut, aber dann darf ich sagen, dann spielen wir Christen auch Theater. Lassen Sie mir ein Beispiel bringen. Wenn wir am Karfreitag das Kreuz Christi verehren, weiß jeder Gläubige, an dem ist er nicht gehangen. Und trotzdem stellen wir es her, beugen das Knie vor ihm oder andere Elemente im Verlauf unseres Kirchenjahres.
Ja, kehren wir nochmal zum Text zurück, Professor Krauter. Ja. Wie wir aus der Berufungsgeschichte wissen, nennt Gott seinen Namen. Was bedeutet das?
Ja, gut, also Sie sprechen jetzt die Berufungsgeschichte an. Wenn es interessiert, da steht Exodus Kapitel 3. Das ist eines der wichtigsten Texte im Alten Testament überhaupt. Mose, der ja im Dienst des Priesters Jitro steht, weidet auf der Halbinsel die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters. Da wird erzählt, er sieht ein Feuer, da klingelt's, das ist schon das Symbol des Gottes. Der ruft ihn an, komm nicht näher, denn der Ort, wo du stehst, ist heilig. Heilig heißt in der Übersetzung hebräisch kadosh, abgesondert. Du hast dort nichts verloren. Das ist der Sonderbereich des Gottes und nur er darf dort sein. Er gestattet ihm aber näher zu kommen, er muss die Schuhe ausziehen, was die Muslime bis heute aus dieser Stelle übernommen haben. Der Grund ist ganz einfach, man darf den heiligen Bereich nicht verschmutzen und deshalb zieht man die Schuhe aus. Gott gibt ihm den Auftrag, das Volk Israel aus der Knechtschaft der Ägypter herauszuführen.
Das ist wieder der mitgehende Gott.
Ja, das ist der mitgehende Gott. Ich habe über den Ramses so ausführlich gesprochen, weil wir nachempfinden müssen, warum der Mose zutiefst erschrickt. Er sagt, ich, Winzling, soll vor den großmächtigen Pharao, den Herrn der Welt, der sich selber als Gott und in göttlicher Aura zeigen lässt, herausführen, das ist ein Himmelfahrtskommando. Das ist unmöglich und darum sträubt er sich. Und jetzt auf die Frage, wie denn dieser Gott heiße, gibt Gott die Antwort. Und das bricht den Widerstand des Mose. Und die Antwort heißt, ich bin, der Name, ich bin der, ich bin da für euch. Oder in der Kurzform, der da ist, der da ist. Das ist eine Verheißung, ein Versprechen.
Professor Krauter, wie gehen die Juden denn heute mit dem Namen um?
Also wenn die Juden in ihrer hebräischen Bibel das Wort Yahweh finden, das sind die vier Buchstaben, das sogenannte Tetragramm, die heiligen vier Buchstaben, dann wird kein Jude dieses Wort aussprechen.
Warum nicht? Das müssen Sie erklären.
Aus Ehrfurcht. Er sagt, das ist ein heiliger Name und darf keinesfalls ausgesprochen werden. Der Jude sagt entweder Adonai, also Herr, oder er sagt der Name, Hashem hebräisch, jeder weiß, was der Name ist, oder er sagt der Ewige, hochgelobt sei er. Ich denke, dass wir Christen von diesem Element her von diesem Empfinden der Juden viel lernen könnten, was die Ehrfurcht vor der Heiligkeit Gottes anlangt.
Professor Krauter, das sind spannende Ausführungen. Ich denke, dass wir alle darauf gespannt sind, was wir nach einer Pause von Professor Krauter Erhellendes weiter zu erwarten haben. Ich freue mich. preisen ihren Gott Adonai. Das heißt übersetzt, meine Herren. Warum wird hier der Plural verwendet? Bedeutet es, dass die Juden an mehrere Götter glaubten? Professor Krauter, verehrten die Juden wirklich mehrere Götter? Das hört sich so an.
Nein, mit Sicherheit nicht. Das ist der sogenannte Plural oder Mehrzahl der Majestät. Das ist eine Geste der Ehrfurcht, so wie heute noch die englische Königin von unserer Regierung spricht. Sie meint sich. Der Papst hat früher auch immer im Wir-Stil gesprochen. Seit Paul dem VI. Ist das nicht mehr. Also es ist Ehrfurcht.
Ja. Der Gott der Juden beauftragt Mose damit, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Nun wissen wir aus der Berufungsgeschichte, dass Moses sich heftig dagegen gewehrt hat. Er wollte diesen Auftrag überhaupt nicht annehmen. Ja. Und dann wissen wir wieder, er hat es doch getan. Wie kommt es dazu? Das scheint ein Bruch zu sein.
Ja. Die Offenbarung des Namens Gottes hat ihn am Ende überzeugt, denn es war die Vorstellung damals, wenn ich den Namen eines Gottes kenne und ihn anrufe, dann wird er da sein. Und Gott bestätigt das ja, indem er sagt, ich heiße, der da ist. Das ist natürlich viel mehr als ein Name, das ist ein Versprechen. Es gab lange viele Probleme hin und her und das brauchen wir jetzt nicht alles zu bedenken. Es geht um die Frage, wie ist es denn nun gegangen? Das war sehr schwierig, denn der Ramses, wir kennen ihn inzwischen, hat sein Reich im Osten und im Westen an den Grenzen befestigt, militärisch, so wie früher die innerdeutsche Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik.
Also diese total abgeschottet.
Und zwar nach innen und nach außen.
Unüberbrückbar.
Ja. Es sollten keine Sklaven fliehen können. Die Ägypter wollten aber auch nicht, dass Beduinen ständig reinsickern, so wie es bei uns ja auch Probleme gibt, wenn allzu viele Ausländer kommen. Die will man ja auch nicht haben. So ähnlich war das. Mose riskiert es, überwindet die Grenzbefestigungen. Wie, das wissen wir nicht. Er hat es geschafft, wieder erwarten. Dabei hat er ja keine Kämpfer. Die Israeliten, die er herausführte, waren ja militärisch nicht trainiert, die waren nur zum Arbeiten angeleitet worden. Und jetzt kommen sie, wenn man die Karte anschaut, sieht man das an das sogenannte Schilfmeer. Wir sagen manchmal auch das Rote Meer, es ist besser das Schilfmeer. Und jetzt sind sie in der Falle.
Warum?
Ganz klar, hinter ihnen sind die Truppen des Pharao, vor sich ist das Meer. Es kann eigentlich nur schief gehen.
So, und jetzt wird Ihnen jemand helfen, das erwartet man jetzt.
Ja. Und jetzt?
Gott wird Sie nicht alleine lassen.
Richtig. Der Gott der Midianiter, der Rauch, Feuer und Beben als seine Symbole hat, ist ein dreinschlagender Gott. Das geht über das hinaus, was Mose bisher von Gott erfahren hatte.
Wobei das jetzt sehr brutal klingt, dreinschlagender Gott. Also das ist etwas, was man von Gott eigentlich nicht erwartet.
Ja.
Das ist eine Provokation eigentlich.
Das ist eine Provokation.
Brutal.
Aber es war so. Es wird geschildert im Kapitel Exodus 14, wie es zuging. Da sind verschiedene Schichten zusammengewachsen, wie das lief. In der einen Schicht heißt es, Gott hemmte die Wagen, die Räder der Streitwagen. Die Streitwagen waren das, was heute die Panzer sind, sodass sie nur schwer vorankamen. In einer anderen Schicht heißt es, die Wolkensäule legte sich zwischen die Israeliten und die Ägypter. Bei den Ägyptern war es Nacht und bei den Israeliten war es Tag. Und dann kommt der entscheidende Punkt, den wir alle von der Schule her kennen. Auf Geheiß Gottes hin streckt Mose seine Hand, sein Stab genau über das Meer. Es teilt sich, die Israeliten ziehen trockenen Fußes durch. Die Ägypter setzen nach und jetzt streckt er wieder den Stab aus und die Wogen brechen zusammen und alle gehen sie unter. Und das ist das, was Sie gemeint haben mit dieser Brutalität. Da haben wir tatsächlich Schwierigkeiten und manche Juden auch. Ich möchte aber gerne einen kleinen Text vorlesen, der die ganze Freude und Siegeszuversicht der Israeliten enthält. Das ist ein sehr alter Text. Er wurde sehr wahrscheinlich in der Liturgie verwendet, wie übrigens bei uns auch in der Osternacht, Exodus 15. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr, er ist für mich zum Retter geworden. Er ist mein Gott, ihn will ich preisen, denn Gott meines Vaters will ich rühmen. Jetzt kommt's. Der Herr ist ein Krieger, Jahwe ist sein Name. Pharaos Wagen und seine Streitmacht warf er ins Meer, seine besten Kämpfer versanken im Schilfmeer. Fluten deckten sie zu, sie sanken in die Tiefe wie Steine. Deine Rechte, Herr, ist herrlich an Stärke, deine Rechte, Herr, zerschmettert den Feind. Ich lass etwas aus. Du schnaubtest vor Zorn, da türmte sich Wasser, da standen Wogen als Wall, Fluten erstarrten im Herzen des Meeres. Da sagte der Feind, ich jage nach, hole ein, ich teile die Beute, ich stille die Gier, ich zücke mein Schwert, meine Hand jagt sie davon. Da schnaubtest du Sturm, das Meer deckte sie zu, sie sanken wie Blei ins tosende Wasser. Wer ist wie du unter den Göttern, o Herr?
Das ist doch jetzt eigentlich Yahweh als befreiender Gott.
Ja.
Und soweit ich das weiß, ist das etwas Neues. Das haben wir bisher so in der Bibel nicht gehört. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Der Nachdruck liegt auf der Befreiung. Aber man kann nicht übersehen, dass es eben auch diese brutalen Elemente gibt.
Die wir nur im Alten Testament so kennen.
Ja, die wir nur im Alten Testament so kennen. Wenn ich erzählen darf, der Text wird in der Osternacht verlesen. Seit einigen Jahren gibt es keine Osternacht, ohne dass nachher einer oder zwei mich anrufen und sagen...
Ich habe Bauchschmerzen wahrscheinlich.
Richtig. Wie kann denn Gott das machen? Lässt er die einfach untergehen? Ich sage dann immer, Rabbinen haben das auch so gesehen. Es gibt eine schöne Geschichte, die mich tröstet, dass die Juden jetzt nicht nur in Triumphgeheul ausbrechen. Da wird erzählt, als die Ägypter tot am Ufer lagen, am Schilfmeer, da jubelten im Himmel die Engel. Und da gebot der Herr Einhalt und sagt, ihr sollt nicht jubeln, denn auch die Ägypter sind meine Kinder. Das ist schön, dass also nicht nur wir Christen da Probleme haben. Aber Sie haben recht, der Nachdruck liegt auf der Befreiung. Seit diesem...
Klingt aber dann auch nach Legitimation der Gewalt durch Gott. Das
ja.
muss man so sehen.
Ja. Ich kann es leider nicht leugnen. Es gab Leute und gibt es heute, die aufgrund solcher Erzählungen, man könnte die vermehren, zum Beispiel die Einnahme von Jericho, wo Gott gebietet, ihr sollt alles niedermachen. Frauen, Männer, Kinder, Greise, Vieh, alles was atmet. Furchtbar. In Hazor wiederholt sich das. Es gibt Leute, die dieses, ich sag's mal so deutlich, brutale am Gottesbild zu eigenem Nutzen ausnutzen.
Ja, und das ist dann Missbrauch.
Das ist
weil
Missbrauch.
Letztendlich müsste man ja davor schützen.
Ja. Heute gibt es Muslime, die Gewalt im Namen Gottes ausüben. Es gibt leider auch im Judentum solche Menschen, die etwa in den Siedlungen im Heiligen Land oder besser gesagt in den palästinensischen Autonomiegebieten sagen, fast ideologisch vor sich her sagen, Gott hat damals geboten, die Feinde umzubringen, also dürfen wir das auch tun. Das ist ein schrecklicher Missbrauch. Vor allem, wenn wir es messen
an neue... Zu dem wir uns auch nicht schützen können.
Ja.
Also grundsätzlich,
ja.
Die Interpretation ist da frei.
Ja, richtig. Aber wir Christen dürfen darauf hinweisen, dass solche Elemente im Gottesbild Jesu nicht mehr vorkommen. Also Jesus hat das Gottesbild von solchen brutalen, gewalttätigen Zügen gereinigt. Nach Jesus ist Gott unser Vater, der uns wohl will, der um das Wohl aller Menschen besorgt ist. Und der Höhepunkt in der neutestamentlichen Verkündigung über Gott, den finden wir im ersten Johannesbrief, eine Stelle, die für meine Begriffe viel zu wenig genannt und interpretiert wird, nämlich die Aussage, Gott ist Liebe. Das gibt es nach
das
meiner...
Das ist den Gott, den wir heute so sehen. Also
ja.
wir übertragen es auf heute. Wie ist das ja. Bild des Gottes heute? Wie sehen wir ihn?
Ja.
Was soll er uns
ja.
an Botschaft verkünden?
Ja. Gott ist Liebe, gibt es nach meiner Kenntnis nirgendwo, auch in der Heiligen Schrift sonst nicht, außerhalb schon gar nicht. Das will sagen, Gott ist so sehr mit Liebe verbunden, dass es zu wenig ist zu sagen, er liebt. Es ist auch zu wenig zu sagen, er hat Liebe, sondern er ist Liebe. Gott und Liebe gehören so zusammen, dass aus dem Antlitz Gottes die Liebe als seine Eigenheit herausstrahlt. Und darum sind wir berechtigt, diesem Gott, der uns so sehr liebt, in Liebe uns anzuvertrauen. Was mir dabei noch ganz wichtig ist, wenn wir diesen langen Weg betrachten, die Botschaft von Gott ist im Verlauf der Geschichte gewachsen, gereinigt worden. Es ist nicht die volle Gottesbotschaft von Anfang an da gewesen. Es bedurfte einer langen Geschichte und einer langen Entwicklung Gottes mit den Menschen, bis wir zu solch großen Aussagen kommen. Gott, unser Vater, wir dürfen ihn Abba nennen, was eigentlich Väterchen heißt, was die Anrede des Kindes dem Vater gegenüber ist, bis zu der Aussage im ersten Johannesbrief, Gott ist Liebe.
Dieser Reinigungsprozess, diese Entwicklung des Gottesbildes vom dreinschlagenden zum rein liebenden Gott, ich denke, das ist die wichtigste Botschaft, die wir hier heute mit nach Hause nehmen. Ich freue mich auf Sie nächste Woche zur gleichen Zeit. Tschüss.